Diese Folge wird dir präsentiert von Vodafone, seit 30 Jahren für dich da. Wirklich gelacht habe ich, glaube ich, nicht. Vielleicht habe ich mal hier und da ein bisschen geschmunzelt.
Mir ist eine Stelle eingefallen, wo ich gelacht habe. Ah, nee, Quatsch, never mind, das war im ersten Film.
Sagt mal, Lisa und Marco, glaubt ihr eigentlich an Geister? Ganz ehrlich.
Also ich glaube eigentlich nicht. Aber wenn ich so zum Beispiel Filme gucke, wo Geister vorkommen, also ich habe einfach sehr viel Fantasie und ich kann mir dann an sich so vorstellen, dass irgendwo Geister sein könnten. Aber wenn ich so rein logisch drüber nachdenke, bin ich so, nee, ich glaube nicht. Außerdem, ich wäre eigentlich bereit, an Geister zu glauben, also an so coole Geister. Aber wenn ich an coole Geister glaube, dann müsste ich ja auch quasi automatisch daran glauben, dass so Geister kommen, die mich abfucken würden. Und das will ich irgendwie nicht.
Ich glaube, das wäre es nicht wert. Dann lebe ich lieber in einer Welt, in der es gar keine Geister gibt.
Nee, eigentlich nicht so richtig. Ich glaube, ich habe einfach nur zu viel Fantasie, aber eigentlich glaube ich nicht, dass es Geister gibt, oder? Oder glaubt ihr, dass es Geister gibt?
Weiß nicht, Marco.
Ich glaube es nicht mal ein bisschen, aber ich gebe ja trotzdem zu, wenn ich nachts in den dunklen Keller gehe, dann halte ich kurz inne, aber ich glaube, dass es mir der Urinstinkt der Angst vor Säbelzahntigern hat, als dass ich jetzt irgendwie an Geister glauben würde.
Ich glaube, so ist es bei mir auch. So. Dass dann irgendwo so ein Schatten ist oder sowas vielleicht, dann weil es so im Halbdunkeln ist.
Ja, ich habe noch nie einen Säbelzahntiger irgendwo bei mir in der Wohnung oder im Keller gesehen, aber trotzdem, wenn es dunkel ist, ist es irgendwie ein bisschen gruselig.
Noch nicht.
Aber es gibt aber es gibt ja wirklich Leute, die keine Filme mit Dämonen oder so gucken, weil sie glauben, dass es die wirklich gibt.
Oh, echt?
Ich gehöre Gott sei Dank nicht dazu, deswegen kann ich auch Horrorfilme genießen oder auch so, ich sag mal, eher weniger horrorige Filme wie Ghostbusters. Der Schauspieler Dan Aykroyd glaubt ja seit einer Seance in seiner Kindheit wirklich an Geister.
Wirklich?
Und Aykroyd, ja.
Das wusste ich nicht.
Aykroyd, Ghostbusters von dem Skript.
Genau, das war sein Ventil. Deswegen hat er da mitgeschrieben.
Wirklich?
Da gibt es auch viele Interview-Ausschnitte dazu. Also der meint es sehr ernst. Das ist sein Glaube.
Das habe ich noch nie mit. Oh mein Gott, das wusste ich nicht. Das ist ja richtig. Das ist ja, das sieht man ja in einem völlig neuen Licht alles.
Ich glaube, deswegen sagt er in den Filmen auch so oft, achte mal drauf, das ist immer eher, are you a believer? Er fragt immer die Leute, ob sie Believer sind, weil er ist einer.
Oh mein Gott.
Ja.
Okay, ich werde mir nach diesem Podcast werde ich mir alle Interviews angucken, wo es darum geht.
Man könnte sagen, jetzt siehst du Ghostbusters mit anderen
Augen. Ja, exakt.
Zufälligerweise gibt es genauso ein Video demnächst auf GigaTV Mac mit diesem Titel. Und da geht es auch darum, dass Dan Aykroyd dieses Drehbuch nur geschrieben hat, weil er halt an Geister glaubt.
Okay, ich gucke mir dein Video zuerst an und dann gucke ich die Interviews.
Genau, wenn ihr diesen Podcast hört, das ist vermutlich derselbe Tag, an dem das Video dann auch online gehen wird. Ich packe euch dann den Link noch in den Shownotes rein. Da könnt ihr es dann auch gleich anschauen. Ja, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Quadrataugen, eurem Podcast für Filme und Serien, powered by Vodafone. Ja, vergangene Woche waren wir in der Pressevorführung von Ghostbusters Frozen Empire und jetzt können wir endlich drüber reden. Spoiler werden wir dabei vermutlich vermeiden, aber man weiß ja nie, wo sich so eine Diskussion hin entwickelt. Aber dann gibt's noch mal eine extra Spoilerwarnung. Ja, wir, das sind Lisa Oppermann, meine Kollegin von GigaTV Mac. Hallo Lisa.
Hello.
Hello. Und Marco Risch, großer Fan der Ghostbusters und auch Fan des Remakes von 2021. Außerdem kennt ihr ihn auf YouTube als Nerdkultur. Hi Marco.
Hey, halt, weil ich ein Fan bin, weiß ich, das ist kein Remake. Das ist ein Legacy-Sequel. das eigentlich Remake-Reboot war ja 2016.
Das stimmt.
Und von dem bin ich kein Fan.
Genau, jetzt weiß ich nicht, warum ich Remake gesagt habe. Ich war ja derjenige, ich war ja derjenige, der immer gesagt hat, der die Diskussion über was ist ein Legacy-Sequel und was ist kein Legacy-Sequel immer angestoßen hat. Naja, egal. Und dann gibt's auch noch mich.
Ganz kurz, die Diskussion hat ja meinen Kopf auch verwässert. War Legacy-Sequel jetzt richtig oder nicht?
Es ist witzigerweise ja irgendwie ein bisschen beides, aber dadurch, dass es ja an die Kontinuität der alten Filme anschließt und ja auch Teile der Crew hat, also der originalen Ghostbusters, hast du recht, ist es ein Legacy-Sequel.
Und wenn es Filme, andere Sequels ignoriert, was ist es dann nochmal?
Das ist ein Argument, das hast du immer mit reingebracht, dass das irgendwie auch wichtig für ein Legacy-Sequel sei.
Ja.
ich war da immer, da, also ich sehe das anders, aber es ist kein also ausschließendes Kriterium.
Ich habe eine dunkle Erinnerung, dass es dafür auch noch mal einen Begriff gab, den mir Eve bestimmt 100 Mal um die Ohren gehauen hat, den
Nee, den kenne ich jetzt wiederum nicht, aber du hast natürlich recht, Ghostbusters Afterlife oder Ghostbusters Legacy ist ein Legacy-Sequel. Da kann man sich eigentlich merken.
Ja. Ja.
Genau, und dann gibt's also dann hier Fabian Douglas, auch von GigaTV mehr kennt ihr mich, eventuell auch als Moderator. Wir wollen eben, wie schon gesagt, über Ghostbusters Frozen Empire reden, aber bevor wir das machen, erstmal ein wenig Werbung. Jedes Jahr kommen immer mehr Handys auf den Markt. Das ist natürlich eine tolle Sache für Technikfans, aber wie können neue Technologien mit Umwelt- und Klimaschutz in Einklang gebracht werden? Mit seinem One-for-One-Versprechen will Vodafone seinen Teil zur Lösung dieser Herausforderung beitragen. Das One-for-One-Versprechen lautet, dass für jedes Handy, das bei Vodafone in Kombination mit einem Tarif gekauft wird, ein altes Handy recycelt wird, mindestens 1 Million jährlich. Denn auch wenn alte Geräte nicht mehr einwandfrei funktionieren, können sie dennoch recycelt werden. Mit so einer Kreislaufwirtschaft können wir Ressourcen und unsere Umwelt schonen. Vodafone arbeitet hierfür mit einem Partner zusammen, der Altgeräte in Ländern ohne sicheres Recycling-System einsammelt und fachgerecht in Europa recycelt. Mehr Infos zum One-for-One-Versprechen findet ihr in den Shownotes. Und damit aus der Werbung zurück zu den Ghostbusters. Und ich habe gleich mal einen Hot-Take. Und zwar lautet der Hot-Take: Ghostbusters sollte kein Franchise sein. Das habe ich in einem Artikel von der Webseite Collider gelesen. Und der Gedanke dahinter geht ungefähr so. Der ursprüngliche Ghostbusters-Film war ja ein Produkt der 80er, also eine Komödie, die sich selbst nicht besonders ernst nimmt und über sich selbst lustig macht. So andere Beispiele wären die anderen Komödien der 80er, wie die National Lampoon-Filmkomödie mit Chevy Chase. Die Filme hatten zwar auch ikonische Requisiten und Setpieces, die waren aber nicht so wichtig wie die Chemie zwischen den Figuren. Und das erste Legacy-Sequel behandelt aber Ghostbusters wie so eine heilige Schrift. Also die alten Requisiten werden so ehrfürchtig wiederentdeckt wie irgendwelche Reliquien. Und die Franchisierung von Ghostbusters widerspreche also dem eigentlichen Kern von Ghostbusters. Da wollte mich jetzt ja von euch mal wissen, ja, stimmt ihr dem zu? Also hätte Ghostbusters tatsächlich nie ein Franchise werden sollen? Lisa, was meinst du?
Also ich finde das auch. Ich finde irgendwie seit, also meiner Meinung nach gibt es irgendwie seit dem Originalfilm keinen Film, der irgendwie wirklich eine Existenzberechtigung hat in meinen Augen, außer vielleicht Afterlife, weil da, finde ich, haben sie dann wirklich nochmal was Neues probiert. Aber selbst bei dem zweiten bin ich so, also ich finde den zweiten jetzt nicht irgendwie komplett scheiße, aber ich finde halt, für mich ist immer das Ghostbusters-Problem gewesen, dass irgendwie bei allen Filmen sie einfach immer wieder das Gleiche ausgegraben haben, also auch so die Storybeats, aber irgendwie auch die Welt, außer halt bei Afterlife. Und also für mich war das einfach immer zu viel wiederholt. Und ich weiß nicht, irgendwie fand ich jetzt auch nicht, dass die Reihe jetzt so krasses Worldbuilding betrieben hat, dass man da jetzt so viel drauf aufbaut. Und wie du schon gesagt hast, es ist wirklich einfach, es ist so eine Gruppe von Leuten und die basten Ghosts und sie haben Spaß. Irgendwie. Und was ich dazu auch noch sagen kann, ich habe letztens endlich mal wieder Galaxy Quest geguckt. Und ich weiß nicht, wer das von euch da draußen vielleicht nicht kennt, das ist so eine Star Trek-Parodie mit Sigourney Weaver und Alan Rickman und Tim Allen, glaube ich. Und das ist so auch so ein Film, ich finde, der fällt für mich immer so ein bisschen in dieses Original-Ghostbusters-Ding, weil das auch einfach so ein Ding ist, so eine Gruppe von Leuten, dann haben die ein paar witzige Abenteuer und dann ist gut so. Und ich finde, wenn danach ein Sequel gekommen wäre, dann hätte das irgendwie den Originalfilm kaputt gemacht. Und ich finde irgendwie, ich weiß nicht, für mich ist so der erste Ghostbusters, ich habe den auch echt einige Male gesehen, ich weiß nicht. Also ich bin bis jetzt auch noch nicht so überzeugt von der Franchisierung.
Ja. Marco, wie ist es denn bei dir?
Das Ding ist, also so, ja, Ghostbusters haben nicht alle Fortsetzungen gut getan, das finde ich auch so. Ich finde auch, dass Afterlife und vor allem Frozen Empire zu sehr der Nostalgie hinterher weinen, anstatt sich trauen, was Eigenes zu sein. Weil Afterlife ist immer dann super, ich sag zu 2/3 fantastisch für mich, wenn sie eben nicht zu nostalgisch sind und nur so ein bisschen Nostalgie noch so drüber würzen. Aber in dem Moment, wo sie im letzten Drittel zu viel nacherzählen, ist es halt so, ja, früher ist alles heilig und wir wollen nicht davon abweichen. Das finde ich so schade, wenn du so schöne neue, komplett andere Charaktere etablierst. Aber unabhängig davon, es ist ein sehr modernes Phänomen, dass Filme als Franchises geplant sind. Nicht mal Star Wars 1977 war als Franchise geplant. Die haben sich nur die Sequel-Tür offen gelassen, weil George Lucas die Hoffnung hatte. Aber niemand hat diesen Film gedreht in dem Glauben, es gäbe mehrere Filme. Nicht mal 20th Century Fox oder die Hauptdarsteller.
Ja, deswegen finde ich das auch so geil, wenn Leute immer so sagen, bei den neuen Sequels so, ja, und früher, da hat man sich noch Gedanken gemacht und sich das alles durchgeplant. So, nein, hat man nicht.
Die haben alles geändert, basierend auf dem Film davor.
Ist echt so.
Die haben alles umgeändert. Das sagt ja auch George Lucas selber. Das ist auch keine Verschwörungstheorie oder so. Das könnt ihr nachschauen.
Ja,
das
ist echt
sagt
so.
Er doch. Der auch mit den Episoden. Das war ja nur so ein Gag wegen Flash Gordon und so. Das auch mittendrin angefangen hat. Er hat im Nachhinein Bedeutung gegeben. Das ist so ein bisschen die Kunststück immer von Star Wars. Gut klauen und dann im Nachhinein eine Bedeutung geben und dann hast du was Eigenes.
Ja.
Das ist ja auch das Coole dran. Aber ja, das Franchise-Jung ist ein sehr modernes Phänomen. Kein Horrorfilm, der 13 Teile hat, hat angefangen als, wir machen jetzt 13 Teile. Saw war ein Studentenprojekt. Also diese Filme sind alle nicht als Franchises gedacht. Und das ist besonders bei Ghostbusters so, weil er ja aus diesem SNL-Dunstkreis entstanden ist, der 80er. Das waren alles Freunde, die zusammen gekokst haben und sich diesen Film ausgedacht haben, weil Aykroyd schon seit Jahren an seinem Geisterfilm schrieb, der aber sehr viel ernster war am Anfang. Da wollte Chevy Chase noch mitmachen. Bei der aktuellen Drehbuchfassung, die sehr viel lustiger war, hatte Chevy Chase keine Lust mehr. Und dann hat es halt Bill Murray gemacht. Und es war ja auch für John Belushi geschrieben, aber der war ja gestorben. Und deswegen hat auch Bill Murray dann diese Rolle gespielt. Und das sind so viele Zufälle, die da zusammenkommen, die versehentlich einen der 10 erfolgreichsten Filme ever 1984 produziert haben. Der war ja super erfolgreich. Der war auch nie für Kinder gedacht. Deswegen rauchen da die ganze Zeit und Dan Aykroyd kriegt einen Geisterblowjob. Die haben es als Kinder halt nicht kapiert, was da gerade passiert.
Ja.
Aber das war das, was der Film, weil das waren alles zugekokste SNL-Typen. Ich kann dazu auch immer nur den Film A Futile and Stupid Gesture auf Netflix empfehlen, der diese Gründungsjahre des amerikanischen Humors zeigt und fast alle Ghostbuster als junge Version.
Also, oh, krass.
Aber total falsch besetzt. Und sie machen einen Meta-Gag drüber, in dem der Erzähler sagt, ja, ich weiß, sie sehen nicht so aus, aber was habt ihr erwartet? Der Darsteller sieht auch nicht so aus, als wäre er in meinem Alter und so ein Kram.
Mhm.
Aber so sind halt diese, das waren alles Rebellen. Das waren Comedy-Rebellen mit einem schwarzen Humor, die Grenzen des amerikanischen Humors, der im Kino gezeigt werden konnte, so ausgereizt haben. Und versehentlich war dieser Film ein super Erfolg und bei Kindern beliebt. Und dann ist da aus dem Franchise entstanden. Und deswegen ist ja auch der zweite Teil, 5 Jahre später entstanden? Also 89 oder so?
Mhm.
Also wirklich ewig später. Und dritter ist nur nicht entstanden, weil Harold Ramis und Bill Murray sich verkracht haben und nicht miteinander geredet haben. Das ist halt so, das ist die tragische Geschichte hinter dieser Franchisierung.
Mhm. Ja, ich finde auch irgendwie, dass, also Ghostbusters ist auch einfach nicht so krass deep und deine Erzählung gerade, wie das zustande gekommen ist, damit ergibt das irgendwie auch Sinn, dass es eben einfach so lustig sein sollte als ersten.
Aber es hat halt eben diese ikonischen Requisiten, was ja, ich will nicht sagen, zwangsweise dazu führt, aber es macht halt es den Entscheidern in Hollywood sehr einfach zu sagen, hey, das hat irgendwie so eine Markenerkennbarkeit, lass uns da weiter Filme draus machen. Es gab ja dann diesen Versuch mit dem rein weiblichen Cast und dann eben mit Ghostbusters Afterlife oder Ghostbusters Legacy einen recht erfolgreichen Versuch, das Ganze dann weiterzuführen.
Ich würde aber an der Stelle einwerfen, ich finde, das sind wir ja selber, die das daraus ein Franchise gemacht haben. Guck mal, Fabian, du erinnerst dich, wir waren in der gleichen Pressevorführung, oder?
Ja.
Da waren Leute in Kostümen.
Bei uns auch.
Ja, oder?
Ja.
Es gibt keine Comic-Con auf der Welt, in der nicht irgendjemand als Ghostbuster hingeht. Gibt's einfach nicht. Ich weiß noch, wo ich mal in New York war das erste Mal, am Times Square, völlig random, stand das Auto der Ghostbusters, also ein Fanmobil nachgebaut, aber perfekt nachgebaut, und hat einfach die ganze Zeit die Musik rausgeblasen durch riesige Lautsprecher am Times Square. Nice. Einfach so. Das ist halt, das hat sich so entwickelt. Ne? Also ich glaube, die Fans waren zuerst da, die daraus ein Franchise haben wollten und das dann auch halt bekommen haben. Eigentlich wird nur dieser Markt gesättigt. Frozen Empire ist ja jetzt auch überraschend gut gestartet. Trotz der vielen schlechten Reviews ist das ein mega Erfolg gerade. Ich glaube, 45 Millionen irgendwie am ersten Wochenende. Das ist über den Predictions.
Also ein bisschen besser als der erste Legacy-Sequel ist es gestartet. So, ich glaube, 1 Million
aber das
besser
ist ja
in den USA.
Richtig gut, weil meistens Sequels starten schlechter.
Ja.
Die starten oft nur besonders gut, wenn der erste besonders gut war. Und in dem Fall ist es natürlich auch so.
Okay, dann lass uns doch mal noch mal ganz kurz über diesen ersten guten oder auch nicht so guten Teil sprechen. Denn was hat denn da beim ersten Teil so funktioniert? Und da würde mich auch interessieren, was wurde denn jetzt davon beibehalten in Frozen Empire? Marco, du bist, wenn ich das jetzt auf Letterboxd richtig gesehen habe, schon so einer, der den sehr mochte. Was hat dir denn da in dem Film so gut gefallen?
Ich ja auch überdurchschnittlich mochte, ne? Als ich den noch mal hier die Wertung mir auf Letterboxd angeschaut habe, war ich schockiert, dass die meisten Wertungen so im 3-3,5-Sterne-Bereich waren. Und ich persönlich habe den als einen der besten Filme des Jahres eingeordnet. Ich war zweimal im Kino, ich habe zweimal geheult. Ich fand den so schön. Und ich mochte die Figuren alle so gerne. Ich habe halt auch gesehen, ja, hier und da hätten sie ein bisschen mehr Eigenständigkeit vertragen, aber ich fand das so cool, dieses Familienkonzept, Mittlerer Westen und so. Das war halt einerseits dasselbe nochmal und gleichzeitig aber mutig genug, was Eigenes zu sein, auch in der Konstellation der Figuren, dass ich mich so richtig drin verliebt habe, so als hätte ich gerade zum ersten Mal die erste Staffel Stranger Things gesehen. So war das für mich, was vielleicht auch kein Zufall ist bei den Darstellern. aber das ist halt so. Ich fand das super charming und ich finde das einen ganz tollen Film, der halt nur ein bisschen zu viel kopiert. Das war's aber auch schon. Mehr Kritik habe ich daran nicht.
Ja. Lisa, wie hat denn dir der erste Film gefallen? Also Afterlife.
Ja, also ich fand den auch ganz gut. Ich fand es richtig cool, dass sie echt vor allem mal die Location gewechselt haben, weil ich auch immer schon dachte so, okay, es kann ja nicht nur in New York Geister geben. Es wäre auch cool, mal was anderes zu sehen. Und auch wie Marco, die Familie, oder vor allem fand ich es einfach cool, dass es eben Kinder oder Jugendliche waren, die eben quasi mit uns zusammen die Ghostbusters neu entdeckt haben, sozusagen. Und Das war irgendwie ganz schön und auch das Familienkonzept. Es war, ja, ich meine, am Ende gab es halt wieder das Gleiche wie sonst im Prinzip, aber nee, es war irgendwie einfach nett so. Ich weiß nicht, ich mochte das.
Ja, nett ist, glaube ich, das richtige Wort. Also die Setpieces haben mir tatsächlich auch sehr gut gefallen hier und da. Das war halt wirklich mal was Neues, irgendwie so in einer verlassenen Industrieanlage, so, das haben wir jetzt in den Ghostbusters-Filmen bisher noch nicht gesehen. Familie ist wirklich sehr cool. Wobei, ich würde hier auch sagen, mit Einschränkungen, denn also Trevor bzw. Finn Wolfhard, dessen Figur, sind da einzige Daseinsberechtigung, ist ja meiner Meinung nach, sie brauchten halt jemanden, der ein Auto fahren kann. Und, ja. Und die Mutter, also, die hat ja auch, die ist halt da und im letzten Akt, da schreit sie sehr viel, aber ansonsten fand ich die auch eher so mittel. Insofern würde ich mich da eurer Meinung anschließen, aber ich würde es ein bisschen einschränken. Ich möchte noch die Filmmusik hervorheben, die war von Rob Simonson und die klang so wie eine Mischung aus John Williams und Danny Elfman. Das war auch sehr stimmungsvoll. Der hat die Filmmusik aber nicht für Frozen Empire gemacht. Ich würde sagen, dann lass uns doch mal jetzt übergehen zum Review. Wie gesagt, erstmal spoilerfrei. Hier, was mir gleich aufgefallen ist, also es ist ja eine Inszenierung von Regisseur Gil Cannon und es wirkt so ein bisschen wie ein Abenteuerfilm mit Horroranleihen und das passt eigentlich ganz gut, weil der Gil Cannon, der hat zum Beispiel Monster House gemacht von 2006. Das ist so ein Animationsfilm mit Kindern über ein gruseliges Haus in der Nachbarschaft. Und der hat auch das Poltergeist-Remake von 2015 gemacht. Lisa, wie hat dir das denn gefallen? Du bist ja nicht so ein großer Horrorfan.
Nee, ja, ich finde sowas ja ab einem bestimmten Punkt immer gruselig. Also die Intro-Szene von dem neuen Film fand ich richtig gut. Und da dachte ich auch tatsächlich so, oh, wird das jetzt der erste Ghostbusters, den ich wirklich gruselig finde, weil da echt so ein paar Horror-Beats so drin waren. Und dann ging es halt weiter und ich so, ah, nee, okay, doch nicht. Also ich fand nicht, dass sich das so sonderlich oft durch den Film gezogen hat, dass es jetzt wirklich Horror-Horror-mäßig. Also ich fand, es war so ziemlich genau auf demselben Level wie sonst die Ghostbusters-Filme. Ich habe jetzt aber auch, ich weiß nicht, ob ich von ihm jetzt sonst irgendwas gesehen hätte, wo ich es jetzt mit vergleichen könnte. Ja, und so viel Abenteuer war jetzt aber auch nicht drin. Irgendwie, oder?
Also das sehe ich auch nicht. Und bei der ersten Szene, ja, die war sehr gruselig und stimmungsvoll. Aber ich war im Kino schockiert, dass die Szene keinen Point hatte. Die hört ja, dann einfach auf. Und die hättest du ja auch nicht gebraucht. Klar, so ein Intro braucht man nicht immer unbedingt. Aber wenn ich das jetzt mit dem ersten Ghostbusters vergleiche, der ja auch gruselig anfängt, du kannst es ja auch noch nicht verorten, ist das jetzt eine Comedy oder nicht? Und das wird erst in dem Moment klar, indem das Logo reinknallt und die Musik dazu und der Geist. Und ich saß halt da im Kino, okay, super gruselig, eine abgeschnittene Hand dreht sich da fünfmal im Kreis. Welches Kind soll diesen Film jetzt gucken? Also mit welchem Kind soll ich jetzt da reingehen? Weil das ist einer der härteren Momente im gesamten Franchise, ja,
habe ich gerade das Gefühl. Mich hätte das, glaube ich, traumatisiert als Kind ein bisschen, so, wenn ich da mit 7 oder so reingegangen wäre.
Das war ja komplett ironiefrei. Ich meine, in Ghostbusters 1 sitzen da ja auch ein Zombie und sowas als Taxifahrer, ne? Mhm. Das kann ja auch gruselig sein, aber es war ja ironisch gebrochener Moment in der Sekunde. Und damit hebst du das so ein bisschen auf. Damit brichst du den Grusel auf und kannst es als Kind gucken. Aber da war ja kein Gag. Nichts davon war lustig. Das sind einfach Leute, das kann man ja ruhig sagen, eingefroren in Stücke zerfallen. Einfach so. Und das ist nicht lustig. Das ist, ich glaube, sie haben es gerade genug durch das gefrorene Blut, dass es nicht zu blutig ist. Mhm. Aber es war schon relativ explizit und ohne Punkt. Und dann knallt das Logo rein. Und ich kann euch, das muss man sagen an der Stelle, bis zum Schluss des Films hatte ich nicht den Eindruck, dass sie die Rechte an dem Theme-Song haben von Ray Parker Jr. Also das finde ich halt eine sehr merkwürdige Stilentscheidung.
Aber ich hatte es auch super komisch, also mir ist es auch aufgefallen, nachdem das Intro zu Ende war, ich so, wo ist der Ghostbusters-Song? Und dann, Moment mal, aber es wäre auch super seltsam gewesen, wenn nach dieser Szene der Ghostbusters-Song gekommen wäre. Das hätte irgendwie auch nicht so richtig gepasst.
Aber es fängt an mit einem, das kann man auch sagen, weil der Filmclip ist auf YouTube, also der offizielle Filmclip, es fängt an mit dieser Geisterverfolgung, sagt, die man noch im Trailer sieht. Und da hättest du mit dem Musik und so reinknallen können, dass das ja, dann so stimmt. Musikvideomäßig ist, wie sie ihrem Job nachgehen, die Familie Ghostbuster quasi. Das hätte schon funktioniert, aber sie haben es halt nicht geschafft. Und es ist ja auch eine sehr langgezogene Szene, in der sehr viel Exposition-Dumping gemacht wird. Die erzählen dir die gesamte Handlung des ersten Films nochmal im Auto während der Verfolgungsjagd, wo du wirklich denkst, welche AI hat denn jetzt diesen Dialog geschrieben? Weil, okay, du weißt, du musst irgendwie für die Leute, die den Vorgängerfilm warum auch immer nicht gesehen haben, trotzdem diesen gucken, nochmal alles erzählen? Und in so richtig unrealistischen Dialogen, in einem sehr komischen Moment, okay, da kannst du keine Musik drunter legen. Das verstehe ich schon fast wieder. Aber wie wäre es, wenn wir diese Dialoge weglassen und wir nehmen die Musik und machen einen richtig schönen Ghostbuster-Moment draus?
Ja, vor allem, also wenn man schon was erzählen will, hätte man es auch danach machen können, weil wenn man halt sieht, wie Leute durch eine Stadt fahren und Geister jagen, dann versteht man ja schon, was passiert. So, also da, an der Stelle muss man es ja irgendwie nicht erklären, dass es halt so eine Familie ist. Und dann kann man es danach immer noch machen, wenn man möchte.
Ja.
Ja, vor allem, weil ja auch im Rest des Films relativ viel Exposition-Dump passiert. Also das wäre da jetzt nicht so aufgefallen. Vielleicht noch ganz kurz zur Story. Also wir haben ja die Familie Spengler, die wir eben aus dem ersten Teil kennen, die jetzt aus dem mittleren Westen wieder zurück nach New York gezogen sind und hier Geister jagen. Aber es gibt auch noch die Original-Ghostbusters, die ja auch im Afterlife schon aufgetaucht sind gegen Ende. Hier haben sie aber, würde ich sagen, vergleichsweise viel zu tun. Und die Figur von Dan Aykroyd, also Ray Stantz, der ist teilweise ja auch, also der läuft dann mit den jungen Leuten auch noch rum und löst da dann irgendwelche Rätsel oder erlebt Abenteuer. Wie fandet ihr das denn eigentlich, dass die Original-Ghostbusters jetzt wirklich Teil des Ganzen sind und nicht nur irgendwie so Deus Ex Nostalgia im dritten Akt?
Ich fand das schlecht. Was soll das? Irgendwie. Ich weiß nicht. Die haben doch in Afterlife so eine richtig nette Staffelübergabe eigentlich gemacht. So am Ende. Mhm. Wo dann quasi alle nochmal kommen und dann, keine Ahnung, treffen sich halt die alten Ghostbusters und die neuen Ghostbusters. Und ich finde es so schade, dass sie sich da nicht getraut haben, sich vom Originalteam zu lösen. Also, oder warum man einfach dann beides gemacht hat. Also das ist eigentlich so eins meiner Hauptdinge mit dem Film, wo ich nicht zufrieden mit bin. Es gibt einfach zu viele Ghostbusters. Das haben, glaube ich, einige auch gesagt. Es gibt halt die OG-Ghostbusters, es gibt die Familie Spengler und dann gibt's halt noch ein paar andere Charaktere, so quasi die eigentlich die Nebenfiguren sind, die dann auch Ghostbusters sind. Dann gibt's halt diesen Feuermaster oder wie er heißt. Und dann sind so alle da reingequetscht und niemand bekommt so richtig viel Screentime und auch die Person, die eigentlich, also Phoebe, die ja eigentlich die Protagonistin sein soll oder sollte, von der wird dann auch irgendwie immer wieder abgelenkt. Also ich finde, die hätten das, ich weiß nicht, das war wieder dieses Ghostbusters-Problem, was ich habe. Die hätten es einfach, sie hätten sich trauen sollen, wie sie beim ersten neuen Film jetzt, also bei Legacy, die Umgebung verändert hätten, hätten sie jetzt im zweiten Schritt, im quasi Nachfolgerfilm, hätten sie jetzt sich wirklich trauen sollen, finde ich, auf das neue Team zu konzentrieren.
Ja, ich bin absolut bei dir, Lisa. Also, dass sie das nicht gemacht haben, ist die größte Sünde dieses Films, auch weil du deine eigenen Figuren halt verbrennst. Ironischerweise haben sie auch sogar zu viel zu noch hinübergerettet. Also Lucky oder Podcast, das sind alles super nette Figuren im Afterlife, aber sie haben halt keine sinnvolle Verwendung in diesem Film, genauso wie die Alten auch keine sinnvolle Verwendung haben und hätten sich echt mal auf diese Familie konzentriert, hätte man eine richtige Geschichte mit Charakterentwicklung erzählen können. Stattdessen hast du jetzt die dramaturgische Fallhöhe einer Full-House-Episode für jede Figur. Jedes Problem kann mit einem Halbsatz in einem Familiengespräch wird dann auch so im Film gelöst. So, alles, was dein Problem, ja, fahr du halt Auto. Fertig! Das war der einzige Character-Arc, den wie heißt er noch mal?
Trevor
hat. Ja, und das lösen sie halt in einem Halbsatz, weil, hey, das ist eine Full-House-Episode. Mehr Drama für euch haben wir nicht. Und die legen halt die ganze Zeit von Phoebe ab. Phoebe hat so viel Screentime im Afterlife. Da hat mir das Herz geblutet, weil sie so eine schöne Figur war und ich habe das so gerne verfolgt und hier hat sie eine Nebenhandlung, die aus DuckTales geklaut ist, aus den neuen DuckTales, aus der Zeichentrickserie, falls ihr die,
nee,
habt ihr offensichtlich nicht gesehen.
Nee.
Das ist 1:1 die Handlung mit, sie trifft eine andere Person, die andere Person ist aber eigentlich, das merkt man, ein bisschen shady, wird von Geistern werden ihr befohlen, was sie tun soll, von anderen Geistern. Es ist 1:1 aus den neuen DuckTales, aus der ersten Staffel, glaube ich sogar.
Krass, okay.
Ich habe das einfach da geklaut, aus einer viel besseren Serie. Wenn du das
siehst. Vor allem hätte man bei ihr auch, also sie ist ja quasi überhaupt diejenige, die verantwortlich dafür ist, dass es die neuen Ghostbusters gibt. Und dann wird sie so im zweiten Film auf sowas Abstellgleis gepackt. Und das ist ja eigentlich sowas mega Interessantes, wo man mehr hätte draus machen können. Und stattdessen hat man aber dann irgendwie nicht die Zeit dafür. Und dann hat man halt lieber noch mal, weiß ich nicht, Trevor, der dann Nostalgie-Slimer auf den Dachboden jagt. Mhm. Irgendwie.
Ja, also aber bei Lucky
ist
zum Beispiel
dramaturgisch eine ganz niedrige Fallhöhe. Weißt du, so, ey, du bist halt minderjährig, du kannst jetzt nicht dein Leben riskieren mit uns. Wir müssen da irgendwie einen Weg drumrum finden, weil das Gesetz sagt das. Die sind uns auf den Fersen. Lass uns da irgendwie was finden. Fertig, das hätte man lösen können. Das ist die ganze Arc. So, ey, du darfst halt nicht mitfahren und dein Leben riskieren, weil die Polizei uns sonst alle verhaftet.
Ist ja auch nicht so, als wenn die Ghostbusters mal irgendwie jemals gesagt hätten, uns ist egal, was die Polizei sagt oder was der Bürgermeister sagt. So, ja. Okay, es ergibt ein bisschen Sinn, weil es eben diese Familiendynamik hat. Aber ich habe mich ehrlich gesagt auch ein bisschen gewundert, warum sie sich da wirklich dran halten, ehrlich gesagt. Also, das fand ich ein bisschen unlogisch, aber gut.
Ich wollte noch mal was zu den alten Ghostbusters sagen. Ich könnte mir vorstellen, dass sie deswegen auch so viel zu tun haben. Also, kann's jetzt nicht beweisen, aber ich könnte mir vorstellen, dass die Macherinnen und Macher von dem Film sich das Feedback der Star Wars Sequels angeguckt haben. Und die waren ja in der Fanbase ein bisschen umstritten. Und ein Kritikpunkt ist, dass die alten Heldinnen und Helden, dass die nicht so viel zu tun haben, beziehungsweise, dass die so wenig auftauchen. Und kann mir vorstellen, vielleicht war das ein Grund, warum die so viel zu tun haben. Denn, also, dass jetzt die alten Ghostbusters irgendwie aufs Abstellgleis geschoben werden, das kann man jetzt dem Film wirklich nicht vorwerfen. Eher im Gegenteil.
Ja, obwohl im letzten Star-Wars-Film, also Star Wars 9, zum Beispiel so Leute wie Finn oder so, hatten da halt auch nichts mehr zu tun eigentlich.
Das ist sehr vergleichbar mit Star Wars 9, das ist ein guter Vergleich. Das passiert, wenn du zu viel von denen reinpackst, weil du denkst, du musst auf ihr anderen Fans hören. So schreibt sich halt nicht gute Drehbücher, also so funktioniert das nicht.
Nee, das ist wirklich schade. Irgendwie hat das, ich hatte eigentlich mich echt drauf gefreut so, aber ich finde, es hat jetzt alles ein bisschen was von so einem mittelmäßigen Marvel-Film irgendwie. Ich weiß nicht.
Schlechter sogar als das, würde ich sagen.
Vielleicht sogar das.
Also, wir hören schon, wir sind sehr kritisch, was diesen Film betrifft.
Ja.
Und ich denke, mein Hauptkritikpunkt ist einfach, der Film ist unfassbar langweilig. Und ich habe mich im Kinosaal schon so gefragt, warum eigentlich? Und ich denke, einer der Gründe ist, das haben wir jetzt auch schon angesprochen, das Pacing. Denn es gibt 12 wichtige Figuren, je nachdem, wie man da jetzt zählt. Und da habe ich mir so gedacht, so, also es kann doch nicht sein, Ghostbusters ist doch nicht Game of Thrones. Es kann doch nicht sein, dass wir hier die Aufmerksamkeit so zerstückeln, dass dann letztlich für die einzelnen Figuren nicht wirklich was übrig bleibt. Findet ihr das Pacing auch problematisch in dem Film oder ging das jetzt nur mir so?
Ich bin zweimal eingeschlafen. Ich saß neben dir. Du hast das nicht gemerkt, aber ich bin zweimal eingeschlafen, weil das Pacing so lahm war. Es war wirklich, dieser Film plätschert vor sich hin. Ich hatte es schon lange nicht mehr über 2 Stunden entdeckt, dass ein Film so sehr vor sich hin plätschert. Also, Wann geht denn der Film los, so nach dem Motto?
Das habe ich aber auch die ganze Zeit gedacht. Und es ist immer so, eine Episode, die nächste Episode, dann hat die Person so einen lustigen Slimer-Moment, keine Ahnung. Und jetzt apropos 2 Stunden, meine Theorie ist auch, warum ist der Film dann so lang? Also ich meine, also einerseits haben wir schon gesagt, okay, es gibt so viele Figuren, aber warum hätte man nicht die Hälfte der Figuren rausstreichen können und so einen soliden, schönen 80er-Jahre-1,5-Stunden-Film machen können, wenn man schon die ganze Zeit auf Nostalgie geht? Ja, ich weiß, es gab früher auch super lange Filme, aber warum macht man dann nicht mal so ein richtiges nostalgisches Ding und macht den Film einfach konsequent 1,5 Stunden oder so, 1,40 oder so, und dann halt einfach wieder so einen lustigen, weiß nicht, so ein lustiges Ding, anstatt da so auf Zwang dann auch, das habe ich auch überlegt. Ich finde, ich weiß halt nicht auch, ob dieses ganze, was sie versucht haben mit diesem tiefen Familiending und dass hier Paul Rudds Charakter mit Phoebe irgendwie so diese Connection hat. Da haben sie ja versucht, ein bisschen so diese Stiefvater-Sache zu erzählen. Erstmal weiß ich gar nicht so genau, ob das überhaupt reinpasst in die Reihe, sowas zu machen. Beziehungsweise wenn man es macht, dann kann man es halt auch nicht, wie Marco gerade sagt, so nebenbei als so ein kleines Ding dann irgendwie reinschmeißen. Und also ich glaube aber wirklich auch, dass das bei mir das Haupt warum mir langweilig war, Ding auch ist, dass der Film irgendwie nicht aus dem Quark gekommen ist. Und man kennt das ja schon von den Ghostbusters-Filmen, dass die Antagonisten also wirklich immer erst am Ende des Films so ihren großen Moment haben. Aber ich finde, bei den beiden alten Filmen zum Beispiel war das noch viel mehr, dass man halt über den Film immer noch mal mehr, dass so rauf hingeteasert wurde. Also jetzt in diesem Film ist es so, es friert einfach manchmal irgendwo kurz was ein. Und weiß nicht, in Ghostbusters 1 hat man dann zum Beispiel irgendwie Zool oder so, was ja an sich dann auch schon ein eigener Charakter ist, aber dann halt nicht der eine, den wir dann am Ende sehen mit Gozer. Also vor allem dieser Antagonist, ich mach mal kurz Monolog hier, der Antagonist wird den ganzen Film über so als krass beschrieben, aber man hat halt irgendwie überhaupt nicht so wirklich diese bösen Auswirkungen dann auch Garaka, tatsächlich gesehen.
Oder wie hieß der, ne?
Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht mehr.
Da fängt es schon an. Ich glaube Garaka. Ich glaube Garaka.
Ja, glaube ich auch.
Ja.
Auf jeden Fall sah er aus wie eine verhungerte Version von Diablo aus dem Videospiel.
Stimmt. Ja, der hat nicht mal am Ende, also nicht mal am Ende fand ich den wirklich jetzt krass. Also als man ihn dann irgendwann mal gesehen hat, war ich so, ja, ist halt so ein CGI-Ding, das ballert jetzt halt ein paar Sachen raus, okay.
Ich würde es nicht mal daran festmachen, aber auch das mit dem Frieren. Wisst ihr noch, als der erste Teaser rauskam von Frozen Empire und das war da am Strand und alles friert ein und so weiter. Mhm. Das erste, was ich überall gelesen habe, war, ey, krass, sie bauen quasi auf einer Metaebene Global Warming als Thema ein. Und das ist aber in dem Film ja gar nicht der Fall. Der hat überhaupt keine Message.
Nee.
Der hat ja nicht mal für seine Figuren eine Message, geschweige denn, also ich meine, ein Film muss nicht um eine Message herum gebaut sein. Das muss nicht sein. Aber wenn du schon die Welt einfrieren lässt, dann hätte man noch so viel mehr damit machen können. Einfach, was es bedeutet und was es für Auswirkungen hat. Aber ihr seht davon nicht mehr, als ihr im Trailer gesehen habt. Das war's. Da friert kurz New York ein, dann gibt's einen finalen Kampf und der ist an einem Ort, damit super easy zu drehen ist. So, das ist halt wirklich, wie können wir möglichst die vielen Figuren in einen Raum sperren quasi, damit der Aufwand gering bleibt und alle stehen in Gruppen rum und du fieberst mit niemandem mehr mit. Das ist halt so. Und weil das nicht reicht, werden noch mehr reingeschrieben. Also ein perfektes Beispiel, ohne zu viel zu verraten, ist der Fire Master. Ich halte seine wahre Identität jetzt mal ein bisschen bedeckt, aber der Fire Master wird auch nur reingeschrieben. Er hat einen eigenen Arc, einen eigenen Plot und ist nur dafür da, um am Ende einen Strahl mehr reinzuschießen. Das ist so, dramaturgisch ist das ja eine Bankrotterklärung. Du schreibst eine komplette Figur an mit einem eigenen Arc, mit einem eigenen Vergangenheit und allem. Und sie ist nur dafür da, um einen Strahl mehr reinzuschießen in einem Film, in dem sehr viele Leute sehr viele Strahlen schießen.
Ja,
das ist doch absurd.
Hätte auch jemand anders den Strahl schießen können. Von den 3 Millionen anderen Figuren.
Er hätte halt einen Strahl weniger gehabt. Das wäre ja auch egal gewesen. Das war doch im Original für auch noch 4.
Ja. Also das Pacing, genau, haben wir gerade schon drüber gesprochen. Mir ist das vor allem aufgefallen. Es gibt eine Verfolgungsjagd in der, weiß ich nicht, sag ich mal, Mitte des Films. Und diese Verfolgungsjagd, die auch schon jetzt nicht so spannend ist, die wird unterbrochen für einen nostalgischen Moment, für ein Member Barry. Da habe ich gemacht so, Also das lerne ich ja schon auf der Filmschule, dass man das so nicht machen sollte. Okay, aber ihr habt über die Auswirkungen gesprochen. immerhin würde ich sagen, gibt's hier mal welche, denn das war so ein bisschen auch meine Kritik am ersten Teil an Afterlife, dass einfach, weiß ich nicht, niemand diese Geister sieht oder dass es scheinbar keine Auswirkungen hat, dass es Geister gibt in dieser Welt. Keinen kümmert's. Keiner ist irgendwie geschockt oder so.
Das wäre jetzt meine Kritik an Frozen Empire.
Ja, genau. Und jetzt wollte ich halt sagen, das habe ich mir immer so, ich meine, auch das sagen wir ja auch bei den Marvel-Filmen, so diese Auswirkungen sind nicht so wirklich spürbar, weil auf Statistinnen und Statisten verzichtet wird oder auf diese Auswirkungen verzichtet wird und dadurch wirken Gefahren wenig greifbar. Wenn du nicht siehst, dass sich jetzt irgendwelche unbeteiligten Personen erschrecken oder dass die davon betroffen sind, dann ist es auch egal eigentlich. Dann ist es nicht so schlimm, wenn unsere Heldinnen und Helden es nicht schaffen. Das war so ein bisschen meine Kritik auch an Afterlife. Und hier, nun, wir sehen zumindest die Bewohnerinnen und Bewohner von New York. Also immerhin und ein paar Auswirkungen ja der Geister und Gespenster sieht man. Aber halt auch nicht so wirklich, wie du schon sagst, Marco, ne?
Ja, ich finde irgendwie aber, dass es diesmal in dem Film, hat man zwar die Leute gesehen, aber es hatte nicht so denselben Charakter wie im allerersten Ghostbusters-Film, weil ich finde, da ist die Stadt fast noch mehr wie so eine eigene Figur eigentlich. Und das ist jetzt irgendwie so ein bisschen die Light-Version davon. Und ich find's auch immer total geil, im Ghostbusters-Universum, zum Beispiel halt jetzt in Legacy, wie Leute so komplett normal auf Geister reagieren. Wenn ich zum ersten Mal einen Geist sehen würde, würde ich wahrscheinlich in Ohnmacht fallen oder so. Und Phoebe und die anderen Leute sind so, ah, okay, ja gut, dann gibt's halt wohl Geister. Und ich so,
Selbst wenn's völlig normal wäre, ne, dass alle wissen, okay, es gibt halt Geister, wir sind halt im Ghostbusters-Universum, hier fliegt auch schon mal ein Geisterdrache durch die Gegend, das passiert. Mhm. Aber der könnte 10-mal an mir vorbeifliegen. Ich würde trotzdem jedes Mal,
ja, und dann
schon wieder einer, immer noch.
Nee, und dann würde ich noch 20-mal, wenn die nächsten 20-mal würde ich noch da stehen und denken, okay, jetzt weiß ich, dass es ihn gibt, aber ich würde ihn trotzdem die ganze Zeit angucken, weil ich es immer noch nicht fassen kann, dass es da langfliegt.
Ja. Ganz merkwürdige Entscheidung, weil, ich meine, der Afterlife spielt ja wenigstens nicht in New York. Das spielt ja so ein bisschen mit dem Klischee. Es ist halt in der Pampa, hier interessiert sich niemand für irgendetwas. Und alle glauben sowieso an Geister. Sie müssen halt nur nie welche gesehen haben. Aber in New York ist halt, ich meine, warte mal, New York? Es gibt keine vollere Stadt auf diesem Planeten, außer Tokio vielleicht. Also es ist wirklich, dafür wirkt es erschreckend leer. So, Ghostbusters hat, der erste von 84 hat dir ein anderes Gefühl vermittelt, weil der hat sich ja auch in diesen Montagen, wenn die Geister alle ausbrechen aus dem Feuerwehrhaus, hat sich ja wirklich Zeit genommen. Du siehst halt 5 Minuten lang, wie die Geister die Stadt erschrecken. Also es bleibt jetzt nur da und du siehst keinen einzigen Ghostbuster. Oder du hast eine Montage, in der die Ghostbusters von Ort zu Ort eilen und die Stadt von Geistern befreien und Times-Interviews geben und so ein Kram, ne? Also auch auf der Titelseite sind und da läuft die Musik drüber, und du hast so ein Gefühl von Nahbarkeit. Was übrigens auch daran liegt, ich kann nur wieder auf das Video verweisen, dass sie teilweise ohne Drehgenehmigung in New York gedreht haben. Das war halt noch alles so, ja, die hatten keine Zeit für den Film und keine Drehgenehmigung. Die sind einfach teilweise einfach in diese Ausrüstung durch New York gerannt und haben das halt gefilmt und das dann in den Film noch so reingeschaut, weil sie eh nur 10 Sekunden über die Straße rennen. So, da kann man es schon mal so Pirateriemäßig drehen. Und vielleicht ist das auch so das letzte Quäntchen Authentizität, die dieser Film hat, die dieser neue Film eben nicht hat.
Ja, das kann gut sein. Aber auch, dass man im Original Ghostbusters hat man auch noch ein bisschen mehr Verbindung zu den Charakteren, die nicht die Ghostbusters sind. Also zum Beispiel zu Sigourney Weavers Charakter, da ist man ja auch einfach ein paar Mal in ihrer Wohnung irgendwie. Mhm. Und dann dieser Nachbar-Dude, ich vergesse mal seinen Namen.
Louis Tully, der Buchhalter. Ja. Stimmt, das ist ein gutes Argument von dir. Die haben ja nichts mit den Geistern zu tun. Und gut, Rick Moranis Figur ist halt komplett durch. Der ist ja so verrückt und hat auch so viel improvisiert. Man redet immer nur über Bill Murray als der große Improvisator dieses Films. Aber in Wirklichkeit ist beim 84er Ghostbusters fast jede Szene improvisiert. Also nicht komplett improvisiert, sondern es hat immer irgendeine Figur irgendetwas gesagt, was nicht im Drehbuch steht. Fast jede Szene in dem gesamten Film. Und Rick Moranis hat seine Dialoge gerade bei dieser Party, hat die alle komplett selber geschrieben. Deswegen hat er einen uncredited writing credit auf IMDb für Ghostbusters 1, weil er da alles selber geschrieben hat, alles, was er sagt. Und der Unterschied dann zu Sigourney Weavers Figur ist ja, dass sie das komplett ernst spielt. Sie spielt ja, am Anfang glaubt sie nicht an Geister, klar, sie ist ein bisschen, aber anders als Murray, nicht die Zynikerin, die gar nichts ernst nimmt, sondern sie sieht ja, dass es irgendein Problem gibt.
Und, in ihrem Kühlschrank.
Sie ist inmitten dieses Tumults, ja, genau. Ja. Und sie ist so eine geerdete Figur, so eine Identifikationsfigur. Sie sagt selber, sie hat das angelehnt an diese eine Darstellerin, die in den Marx Brothers Filmen auch immer mit dabei ist, an so eine, Frau, ich glaube Margaret Dumont. Und die Marx Brothers sind halt die verrückten Slapstick-Leute um sie herum. Das waren halt die Ghostbusters für sie. Und sie hat das halt ganz geerdet gespielt, hat sich sogar rausgesucht, was für einen Beruf sie hat. Sie hat selber gesagt, ich wäre gern, dass meine Figur Musikerin ist, weil das sowas Geerdetes, aber Künstlerisches ist. Die wollten eher sowas wie, ja, sie ist Model, sie ist Schauspielerin oder irgendwie sowas. Und Sigourney Weaver hat gleich ihren eigenen Input reingebracht. Nee, 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 die ist Musikerin.
Ich finde auch, als Sigourney Weaver, also Dana ist ja eigentlich so wie, was ich ja eben meinte, so würde ich quasi auf Geister reagieren, wenn ich meinen Kühlschrank aufmache und da ist auf einmal eine komplette Parallelwelt, so eine Tim Burton-Welt irgendwie, dann würde ich halt auch irgendwie durchdrehen und nicht wie, keine Ahnung, Podcast und Phoebe so, ah, okay, da ist jetzt was im Kühlschrank. Das ist wirklich dieses Geerdete, wo man sich dann mehr mit verbinden kann.
Brauchst du Identifikationsfiguren, die noch dieses Oh haben.
Ja, genau. Oh, und, das ist nicht normal.
Das fehlt hier halt komplett. Ich weiß, es ist schon alles etabliert, aber es ist halt so langweilig auch deswegen.
Also wir haben jetzt etabliert, der Film ist nicht besonders spannend. Er ist auch nicht besonders gruselig. Ist er denn wenigstens witzig? Denn das ist ja eigentlich das Alleinstellungsmerkmal der Ghostbusters, dass es ja eine verkappte Komödie ist. Wenn ich jetzt ganz ehrlich sein muss, ich war sehr enttäuscht. Es spielt zum Beispiel James Eckers damit. Den kennt ihr vielleicht von der großartigen Gameshow Taskmaster auf YouTube.
Taskmaster, ich liebe Taskmaster.
Ja. Und
der war er.
Ja, der war er.
Das habe ich auch an
der mit der Brille.
Ja, James Eckers. Ach so, okay.
Der mit der Brille, der weiß nicht, Wissenschaftler oder der Technik-Nerd, der Erfinder. Und so wirklich lustig war der auch nicht. Also,
und noch eine Figur, die wir nicht gebraucht haben.
Warum war der da?
Warum? Wer bist du überhaupt? Wie heißt du? Er hieß Lars Pinfield.
Genau, Lars Pinfield. Also, das ist auch noch mal wirklich so, wenn ich okay, dann ist der Film nicht spannend und dann ist er nicht gruselig, meinetwegen. Aber wenn ich trotzdem irgendwie eine gute Zeit im Kino habe, wenn ich trotzdem irgendwie lachen muss, dann kann ich das alles verschmerzen. Aber gut, es ist jetzt auch schon ein bisschen länger her, aber ich wirklich gelacht habe ich, glaube ich, nicht. Vielleicht habe ich mal hier und da ein bisschen geschmunzelt. Und das bei so
ich weiß nicht wo. Ich weiß nicht, an welcher Stelle.
Und das bei ich bin aber auch relativ einfach zum Lachen zu kriegen.
Ich weiß, mir ist eine Stelle eingefallen, wo ich gelacht habe. Ah, nee, Quatsch, never mind, das war im ersten Film.
Der ist so viel witziger. Also nur mal, ich weiß, es gibt Leute, die finden den toll. Und das ist ja okay. Wenn das lustig für euch ist, ist doch schön. Ich freue mich für euch.
Humor ist auch verschieden einfach manchmal.
Ja, eben. Ja, also wir saßen jetzt in der Presseverführung, die sind eh mal ein bisschen nüchterner, aber in einem erschreckend stillen Saal für eine Komödie würde ich behaupten, Fabian, jetzt gib mir bitte recht, ich glaube, es gab so drei Leute, die hatten gefühlt die Zeit ihres Lebens.
Ja.
Die haben bei jedem Gag sind die mitgegangen, aber einer davon hat sich betrunken angehört. Oh. Also ohne jetzt Kollegen diffamieren zu wollen, aber der hat gelacht wie, ich weiß auch nicht, also vielleicht lacht er einfach so, aber es war wie in der Kneipe, weißt du, am Nebentisch. So stand ich mir da mal, einer dabei, der hat ein Bierchen zu viel gehabt, der hat über jeden Scheiß gelacht. Okay.
Also ich glaube, vielleicht ist deswegen das auch so aufgefallen, dass der so laut gelacht hat, weil halt sonst keiner gelacht hat, glaube ich.
Bei uns gab es auch diese zwei Leute, die richtig krass gelacht haben. Und dann hatte ich neben mir so Yves und Sebastian, die irgendwann einfach nur noch geseufzt haben und so richtig verzweifelt waren.
Aber die ziehen einmal einen runter. Ich habe neben denen Solo A Star Wars Story geschaut. Den finde ich ja ganz gut. Ich finde
ganz okay. Ist in Ordnung, ja.
So, die zwei saßen neben mir und haben eine Schnute gezogen und haben nur gestöhnt. Die ganze Zeit. Die haben mir aktiv den Film schlechter gemacht. Ich gehe ja sonst gerne mit Yves Film gucken, aber das war kein gutes Erlebnis. Also Grüße an Yves und Sebastian. Wir haben so eine kaputt gemacht, weil ich finde ihn echt lustig. An so vielen Stellen finde ich ihn wirklich saulustig und ganz gut on point geschrieben für den einen oder anderen Gag. wie, weiß schon, I hate you, I know. Das sind so Sachen, da muss ich lachen, aber du hast die zwei Kopfschütteln neben dir sitzen gehabt. Das hat's aktiv schlechter gemacht. Ich finde, man merkt, dass Jason Reitman fehlt. Das ist einer der großen Punkte. Jason Reitman hat zwar mit Drehbuch-Credit immer noch, ein Großteil dieses Drehbuchs soll aber Gil Cannon geschrieben haben, der auch Regie geführt hat, der mit ihm Afterlife geschrieben hat. Insofern wirkt die Staffelstab-Übergabe ja auf dem Papier gut. Aber Jason Reitman, der der Sohn von Ivan Reitman ist, der die ersten zwei Ghostbusters-Filme gemacht hat, der ist halt, was Komödien angeht, begnadet gut. Anders als sein Vater. Sein Vater ist halt mehr Klamauk gewesen. Ghostbusters, was hat er noch gemacht? Evolution zum Beispiel, fand ich auch sehr lustig. Das ist quasi ein Ghostbusters-Remake, das funktioniert. Evolution mit David Duchovny, falls ihr den mal gesehen habt.
Ja.
Lisa guckt ganz fragend in den Raum.
Nee, ich glaube nicht.
Der ist überraschend gut. Das ist definitiv ein Remake von Ghostbusters. Das ist derselbe Film. Nur mit anderen Figuren. Das ist derselbe Film.
Aber und mit Aliens, glaube ich.
Okay, mit Aliens halt statt Geistern. Aber das ist ja im Prinzip dasselbe.
Ja, geil, den muss ich mal gucken.
Der ist echt gut. Aber den gibt es leider kaum irgendwo zu sehen. Und er hat das lustigste Product Placement aller Zeiten und perfekte Gegenentwurf zu Madame Web. Da wird ja auch der Bösewicht vom Product Placement getötet. Zweimal.
Madame Web habe ich bis heute nicht gesehen, ehrlich gesagt. Und ich habe auch nicht mehr so das große Bedürfnis, das zu tun, nach diesen ganzen vernichtenden Reviews.
Lisa, das ist der The Room unserer Generation.
Oh nein.
Du wirst ihn sehen wollen. Mit Freundinnen und ein bisschen Prosecco dazu. Es klingt jetzt so sexistisch, dass ich das gewählt habe, aber ich habe es einfach von meinen Augen. Ich habe es von meinen Augen, wie ihr das beschwipst gucken werdet. Ich setze mich gerne dazu. Das soll kein sexistischer Kommentar sein.
Lass mal was anderes trinken.
Ja, dann von mir aus Pepsi mit Cola. Pepsi mit, ach so, sorry, mit Rum oder sowas. Habe ich Pepsi gesagt? Ich meine natürlich irgendeine Cola. So, das war wahrscheinlich.
Ja, irgendeine markenlose Cola.
Irgendeine Cola. Ich weiß nicht, warum mir Pepsi in den Sinn gekommen ist. Komisch. Keine Ahnung.
Okay.
Ja, egal. Auf jeden Fall, was ich sagen wollte, Jason Reitman ist begnadet lustig. Thank You for Smoking finde ich grandios von ihm. Ich mochte auch Up in the Air von ihm, der Oscar-nominierte mit George Clooney. Juno war auch von ihm. Ich finde halt auch Afterlife sehr lustig. Ich habe den ja zweimal im Kino gesehen und da gibt's so gute Gags, wo wirklich der ganze Saal lachend auf dem Boden liegt, gefüllt. Gerade wenn zum Beispiel Paul Rudd immer die schrecklichsten Trash-Horror-Filme diesen Kindern zeigt. Also wenn einfach nur ein Schnitt ist, aus irgendeiner Szene raus in den Klassensaal und die gucken gerade irgendeinen Schrott. Das hat ja schon gereicht, damit alle lachen. Es gibt keinen einzigen Gag im Frozen Empire, der so gut ist wie so ein einfacher Umschnitt.
Aber da ist auch mein, was ich gerade sagen wollte, das doch aus Afterlife war. Es gibt so eine Szene, wo hier Phoebe vor Gozer steht und Gozer so, bist du bereit zu sterben? Und Phoebe einfach nur, nein, ich bin 12. Und da musste ich so drüber lachen, einfach nur über diesen einen Satz. Das war richtig gut. Und sowas hat mir halt, ich kann mich auch nicht erinnern, dass ich jetzt in Frozen Empire irgendwie viel gelacht hätte. Vielleicht habe ich es auch vergessen, weil wie gesagt, die Pressevorstellung ist jetzt auch irgendwie eine Woche her. Fühlt sich auch schon wieder wie ein Jahr her an. Ich kann mich gefühlt auch an nichts mehr aus dem Film erinnern. Aber wie fandet ihr dieses Ganze, dass es dieses Wissenschaftslabor gab und so? Weil mich hat das so ein bisschen daran erinnert, wie auf einmal in Star Wars die Macht versucht wurde zu erklären mit den Midichlorianern. Und den Vibe hatte ich so ein bisschen von diesem Labor.
Ja, wobei, ich meine, an für sich machen die das ja auch immer die ganze Zeit, Sachen mit Blödsinn erklären, weil erstens Aykroyd dran glaubt, aber zweitens, weil sie im ersten hast du mit Egon Spengler hast du ja eine Figur gehabt, die das verkörpert hat.
Ja, stimmt.
Der hat ja einfach. Also Egon Spengler oder Harold Ramis hat ja nicht einmal gelächelt im ersten Film. Der hat also seine Figur hat halt alles so todseriös ernst genommen. Es gibt da einen Gag, das ist einer meiner Lieblingsgags in Ghostbusters 1, aber ist der so simpel. Das ist, wenn der Polizist an der Tür klopft bei denen und sie rausholt, ihn und Janine, und zu dem Krankenwagen begleitet und da drin sitzt Rick Moranis. In der Zwangsjacke, glaube ich. Ja. Und er sagt so, are you the gatekeeper? Und er holt nur sein Gerät raus, misst so kurz, better bring him in. Oder wie er das sagt, wie Egon Spengler das sagt. Das sagt er so trocken. Das ist einer meiner Lieblingsgags in diesem Film. So, dieses Verständnis für Humor fehlt mir halt einfach. Und wenn du dann so einen Franchise-Keller hast, das ist ja ein Franchise-Keller wie ein Amazing Spider-Man. Das hat Eve, glaube ich, gesagt. Kudos an ihn. Der Franchise-Keller ist ein guter Begriff dafür. Du hast, Figuren gehen in einen Keller und da liegen lauter Sachen rum, die mit Franchise zu tun haben. Easter Eggs. Und so geht's weiter. Also, hier ist das Kostüm von dem Bösewicht und hier ist ein Gegenstand, den es dem Film geht und Gegenstand aus einem anderen Film und so weiter und so fort. Das ist der Franchise-Keller. Man muss fairerweise dazu sagen, die Idee ist eigentlich aus einem nicht verwendeten Skript von Ghostbusters 1. Weil eines der ursprünglichen Enden war, dass Winston ein Franchise aus Ghostbusters macht mit einem großen Firmengebäude. Und jetzt gibt's in jeder Stadt gibt's diese Geisterkammerjäger quasi, ne? Weil das ist ja eine clevere Geschäftsidee. Und Winston wäre dieser Geschäftsmann gewesen. Und in dem Ende, das sie aber nicht gedreht haben, von 83 noch, dieses Skript von 83, also wirklich kurz vor Drehbeginn. Und ja, sie haben das ja dann aufgegriffen in Afterlife, dass er dann wirklich ein Geschäft draus gemacht hat. Aber hier haben sie es halt noch mal überhöht, indem sie in den Franchise-Keller hinabsteigen.
Ja, wie finden wir das denn jetzt? Also, es bläht das Ganze halt so auf, ne? Also, was wir ja schon gesagt haben, dadurch sind noch mehr Figuren dabei. Und es bisschen nimmt es auch dem Ganzen so einen Charme, weil Ghostbusters hatte ja immer so dieses selbstgemachte, self-made aus den 80ern. Und wenn da jetzt so eine große Kooperation dahinter steht, ja, weiß ich nicht, dann passt auch dieses Familienmäßige nicht mehr so, dass es eine Familie ist, die auf eigene Faust Geister jagt. Ne?
Ja, das war auch deswegen, glaube ich, so eine schöne Emanzipation vom 84er, das, was Afterlife gemacht hat, weil es gibt ja eine Meta-Ebene bei Ghostbusters, über die man eigentlich nicht so oft redet, nämlich, dass es ein Abbild von Reagans Amerika ist.
Ja.
Du hast halt Wissenschaftler, die sehen, der akademische Weg funktioniert nicht. Also sind sie jetzt Self-Made-Mittelstand, gründen eine Firma, verschulden sich dafür und sind aber auch erfolgreich und werden dafür belohnt. Das einzige Problem ist natürlich, dass die böse Regierung die viel zu sehr regulieren will und abschaltet. Und klar, ne, im Film ist es klar, hier Walter Peck heißt er, glaube ich, der Umweltschutzbehörde und ich sag's noch mal, Umweltschutzbehörde, der Typ von der Umweltschutzbehörde, der schiebt ihnen natürlich einen Riegel vor, weil ja, Umweltschützen, das gibt's ja wohl nicht und dann schaltet er das alles ab und er ist ja, wie sagen sie, Zitat, schwanzloser Typ und das ist halt Reagans Amerika, das ist eigentlich purer Kapitalismus. Und Amerika hat sich ja wenigstens seitdem ein bisschen weiterentwickelt. Und dann hast du auf einmal einen sehr progressiven Film wie Afterlife, der sich auf ein kleines Mädchen als Hauptfigur konzentriert, der sich auf Familie konzentriert und eben nicht auf Self-Made-Mittelstand. Und sie rudern ja eigentlich komplett zurück, was das angeht, wenn du so drüber nachdenkst. Also das komplette Gegenteil mit dem Franchise-Keller und der Firma.
Das dann aber auch wieder keine große Auswirkung hat, ne, im Finale. Also,
das ist ja eigentlich irrelevant. Das hätte man gar nicht gebraucht. So wie du die meisten Figuren halt nicht gebraucht hättest. Also, um mal einen Ausblick zu geben. Ich fand den super langweilig, aber ich würde sofort einen dritten Teil rennen, wenn die wieder was mit der Familie erzählen. Oder zumindest würde ich mir erhoffen, dass sie das machen und würde es deswegen gucken, weil McKenna Grace spielt das so toll. Ich mag die Familie. Ich würde gern mehr von dieser Familie sehen.
Okay, dann ist das doch die perfekte Frage. Was muss ein potenzieller Nachfolger besser machen? Marco sagt, wieder mehr von der Familie. Lisa, was meinst du?
Ja, ich kann mich nicht so richtig entscheiden. Also ich glaube, wenn es mehr von der Familie, wie sie in Afterlife ist, dann ja. Irgendwie, also irgendwie habe ich auch das Gefühl, es muss jetzt noch einen dritten Teil geben, um das abzurunden. Ich finde es auch ein bisschen schade eigentlich, dass wir den alle nicht mögen und dass wir so gar nichts Positives zu sagen haben. Bei mir wäre es auch irgendwie so, wie heißt die? McKenna Grace?
McKenna Grace, ja.
Also die finde ich auch wirklich richtig gut. Ich habe mich so, ja, also ich finde auch, eigentlich müssen sie sich einfach, sie müssen einfach so das Selbstbewusstsein haben, sich auf die neuen Figuren wirklich einzulassen und einfach auch ein paar wieder zu streichen. Also die halt hier Podcast und, siehst du, ich habe ihren Namen auch schon wieder vergessen, die andere Freundin von denen.
Lucky.
Dass sie dann so, ja, wir machen beide ein Praktikum in New York bei den Ghostbusters, so, hä? Ich weiß nicht, dann, die hätten sie ja auch einfach dann, keine Ahnung.
Ich meine, es geht mir auch Podcast nichts zu tun. Der hatte so eine coole Dynamik mit Phoebe. Ja, und gut, sie haben es geschafft, ihn einigermaßen sinnvoll reinzuschreiben, auch wenn es immer noch sehr konstruiert ist. Aber er hat halt eine Szene mit ihr. Die zwei zusammen, ganz kurz in der Nostalgie schwelgend zum Film davor, haben sie einen Moment miteinander, der 2 Minuten dauert, und dann wird er vom Marshmallow-Männchen schon kaputt gemacht. Das ist halt so, mach doch was mit den Figuren, die du so schön etabliert hast. Aber der Frozen Empire macht sie ja auch nicht kaputt. Macht sie halt nicht kaputt, und er zeigt uns eine Welt, in der all diese Ghostbusters koexistieren, und vielleicht, um mal einen Zirkelschluss zum, oder den Kreis zu schließen, zu dem, was du am Anfang gefragt hast, Fabian, ob das mit dem Franchise jetzt so sein sollte oder nicht. Ich finde, das Schöne an Ghostbusters-Universum ist ja, du könntest jede Stadt nehmen und du könntest da eine eigene Geschichte erzählen. Du kannst da weitermachen. Du musst nicht in New York sein,
Ghostbusters. Ich habe gedacht, wie wär's denn, wenn das so ein Anthologie-Franchise wäre eigentlich, und man wirklich einfach immer eine neue Geschichte hätte, weil ich nämlich wir hatten ja in diesem Film diese ganze Mythologie mit Feind, dessen Namen ich wieder vergessen habe,
Garaka.
Ja, irgendwie so.
Wie cool wäre es doch, weil man hat ja sozusagen diese Feuerwächter gesehen und so gesagt, so, yo, das waren anscheinend so die ersten Ghostbuster. Wie cool wäre das doch eigentlich, so eine Geschichte vielleicht zu sehen, die so komplett anders ist und wo so ein bisschen die ganz Ursprünge wären. Oder man macht sowas, ich weiß nicht, also vielleicht ist es auch nicht cool, aber einfach so komplett neue Settings.
Oh Leute, ich habe gerade hier einen Funfact, sehe ich gerade. Ja. Garaka war ein Kostüm, es war kein CGI. Wie übrigens manche Effekte im Frozen Empire, was ich ganz faszinierend fand. Also Slime hat man auch gesehen, finde ich, dass es ein Kostüm war. Und nicht einfach nur CGI, sondern jemand aufgenommen vor Bluescreen, Greenscreen und dann halt so reingepaced in den Film. Ich sehe gerade, gespielt von Ian White. Und da ist sofort meine Antennen sind hochgegangen. Ian White, ist der nicht aus Game of Thrones? Der spielt nämlich in Game of Thrones immer den
den
in der
Night
zweiten
King.
Staffel, den Mountain, nur in der zweiten Staffel.
Ach so.
Die haben mit Mountain mehrmals gewechselt. In der zweiten, also da läuft er hauptsächlich in Rüstung rum. Er ist ein sehr schlachsiger, großer Typ. Also deswegen haben sie dann ihn noch mal irgendwann ersetzt. Und er spielt wie heißen die jetzt noch mal? Nicht Trolle, sondern Riesen, den Giant, mit dem Jon Snow befreundet ist.
Und das ist jetzt
Ian White.
Und das ist jetzt ein Kostüm, dieses ganze
Schnitzel. Ja, das ist ein Kostüm, Garaka. Ja.
Ich hab das bei diesen Hörnern gedacht, dass das eigentlich recht echt aussieht, aber dem Rest hätte ich es wirklich irgendwie nicht gedacht. Also ich kann mich jetzt auch nicht mehr dran erinnern, vielleicht, wenn ich es jetzt noch mal gucke, sehe ich es auch noch mal mehr. Aber
ich meine, man muss dazu sagen, es gibt ja auch schöne moderne Tricks bei diesen Puppen, an die man nicht denkt. Zum Beispiel, wenn eine Figur sehr schlank ist, dann liegt das nicht daran, dass da jemand in einem sehr großen Kostüm unbedingt drin ist und dass es dadurch schlanker wirkt. Das kann auch daran liegen, dass die Puppe vor ihm gespannt ist und er hat einen grünen Anzug an. Und das Grün kannst du rausgehen und dann hast du nur noch die Puppe. So machst du auch oft teilweise Roboter oder so, auch in Star Wars, dass das wirklich ein Puppetier ist, aber du nimmst die Leute, die diese Figur steuern, nimmst du raus. Weil er ist auch gelistet als Puppetier. Also was ist das deutsche Wort dafür? Puppenspieler.
Cool. Ja, dann habe ich so vorschnell geurteilt mit meinem CGI-Kommentar vorhin. ich weiß nicht, Ghostbusters, vielleicht hast du recht, Fabian, und es hätte kein Franchise werden sollen, oder der Artikel hatte recht. Ich möchte aber nochmal meine andere unter der Dusche-Idee für Ghostbusters loswerden, und zwar Ghostbusters Y2K, und es ist einfach Mean Girls, aber mit Geistern und Ghostbustern an so einer Highschool. Das ist noch meine Idee, die ich habe. Wenn Produktionsfirma von Ghostbusters, wenn ihr das kaufen wollt, sagt mir Bescheid. Kommt vorbei. Ich möchte das sehen.
Wenn sie die Ghostbusters-Rechte von dir erwerben wollen.
Ja, genau. ganz genau.
Das ist gerade abgesteckt. Ich würde sogar sagen, ich will einen dritten Teil, weil ich will nicht, dass es damit ändert.
Nee, das will ich auch nicht.
Das ist ein bisschen wie bei Ghostbusters 2, 89. Ich hätte gerne einen dritten Teil gehabt, der ist ein bisschen wieder auffängt. Und das ist hier auch so. Ich hätte gerne, dass es weitergeht. Lieber das, als dass es nicht weitergeht, tatsächlich.
Ja, dass einfach man so einen runden Abschluss hat.
Ja, aber der hat einen erfolgreichen Start gehabt. Also, es ist gut möglich. Er hat bestimmt mehr als der erste gekostet, weil New York und so. Aber andererseits wirkt der Film nicht super teuer. Also, die Effekte sind ja viel handgemacht. Die Effekte waren ansonsten auch astrein. Ich kann ja mal gucken, was das Budget war.
Ich habe nichts dazu gefunden, als ich
das
Skript hier geschrieben
habe. Steht das nicht auf IMDb?
Muss man gucken, vielleicht haben sie es jetzt irgendwie neu
dazugefügt. 100 Millionen geschätzt. Das ist weniger, als ich gedacht hätte. Das ist klingt viel, aber für heute AAA-Blockbuster ist 100 Millionen unterste Grenze.
Welcher Film hat
mit 80 Millionen, wie The Creator, bist du ja schon sowas wie ein Low-Budget-Film.
Welcher Film war das letztens noch, wo wir drüber geredet haben, der 200 Millionen hatte? Hier, dieser komische Argyle-Film, war das der zweite?
Ja, Argyle.
Oh Gott. Und der sieht nicht so aus.
Nee.
Das ist alles in Paychecks gewandert. Und das Gute ist, die gealterten Ghostbusters kosten nicht mehr so viel.
Ja. Oh. Okay, dann können wir uns ja, glaube ich, darauf einigen, dass wir doch irgendwie gerne noch einen dritten Teil haben würden, aber der soll sich dann auch wirklich auf die Stärken konzentrieren, weniger Fluff, ein bisschen besseres Pacing und vor allem, es wäre schön, wenn er mal wieder witzig wäre. Ich würde sagen, dann war's das für diese Folge. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wie hat euch denn Ghostbusters Frozen Empire gefallen? Wir haben auch dazu eine Umfrage auf Spotify. Macht da gerne mit. Außerdem würde mich eure Meinung zu dem Collider-Artikel interessieren. Also ob Ghostbusters jetzt ein Franchise hätte werden sollen oder nicht. Schreibt's uns in die Kommentare. Den Link zu Markus' Video über die Ghostbusters packe ich euch auch noch in die Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören. Danke an euch, Lisa und Marco, an das Team im Hintergrund und natürlich an Vodafone. Bis zum nächsten Mal. Diese Folge wurde dir präsentiert von Vodafone, seit 30 Jahren für dich da. Die Quadrataugen ist ein Podcast, der im Auftrag von Vodafone von Jellyfish Germany produziert wird. Die Moderatorinnen und Moderatoren sind Fabian Douglas, Lisa Oppermann, Marco Risch. Regie Ron Harupa. Produktion Laura Samide. Und wenn ihr jetzt noch nicht genug habt, dann schaut auf unseren YouTube-Kanal GigaTV Mac vorbei oder auf unsere Webseite. Die Links dazu findet ihr in den Shownotes.